Ich bin ein bisschen vorsichtig, es zu erzählen, sonst denken die Leute, das war noch mit Drogen und so. Nein, ich habe wirklich den Namen Jesus gespürt, irgendwie so im Herzen, und habe gemerkt, das ist ein Schlüssel. Und von dem Augenblick an habe ich angefangen zu glauben.
Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Oliver Ahlfeld. Er ist der Mann, der Hoffnung hat. Ob persönliche Lebenskrise, die Krebserkrankung seiner Frau oder Kirchenkrise, der die Menschen in Scharen davonlaufen, Olli hat Hoffnung. Und darüber reden wir heute, denn er ist zu einer Art Hoffnungscoach und Start-up-Gründer in der Kirche geworden. Olli, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Hoffnungsmensch.
Dankeschön, Dankeschön.
Großartig, dich hier zu sehen. Du bist ja so eine Art Pastor, Diakon, Jugendreferent, aber eigentlich im Herzen und im Wesentlichen bist du ein Rocker.
Ja, in der Tat, ja. Das ist in meiner DNA auch geblieben.
Man sieht es dir nicht mehr an, aber...
Nein, die Haare sind weg, fast.
Bis zum Bauchnabel?
So? Die Haare waren bis zum Bauchnabel und richtig viele. Das war das besonders Schöne an der Zeit.
Ja. So eine Art AC/DC, CC Top. Ja,
die haben inzwischen auch nicht mehr so viele. Aber
ja, man verliert ja, genau, wenn die Rocker älter werden. Aber sag mal, was hat dich zum Rock'n'Roll gebracht?
Ich bin dazu gekommen, dadurch, dass ich schon immer gerne getrommelt habe. Ne? Also ich bin Schlagzeuger.
Drummer.
Ja, genau. Ich habe mir auch selber so mit Kochtopfdeckeln und Holzkisten schon als Kind Schlagzeug zusammengebaut. Das war wirklich, das war so im Blut irgendwie. Also es kam so aus mir raus und habe dann Musik gehört und dazu Schlagzeug gespielt. Also wenn man das Schlagzeugspiel nennen kann. Und so bin ich da reingewachsen. Und dann irgendwann gab es das erste Schlagzeug. Und
hast du in der Band gespielt dann auch?
Ne? Dann habe ich in der Schulband, so Schülerband mit ein paar Kumpels, so fürchterlich schlecht, aber es hat Spaß gemacht. Und dann ging das immer so weiter.
Aber Rocker zu sein ist ja jetzt mehr als nur ein bisschen eine bestimmte Musikart zu machen. Das ist ja ein Stück Identität.
Absolut. Als ich 16 war, haben meine Eltern sich getrennt. Und da habe ich voll in diese Rockerschiene so auch mich hineingelebt. Also das war nicht nur... so, man hat sich bunt angezogen und die Haare wachsen lassen, sondern es war echt eine Lebenseinstellung, es war wirklich eine Identität und viel, viel Musik machen und Musik leben.
Was hat das ausgemacht, dieses Lebensgefühl? Was war das?
Also, für mich war wirklich immer die Musik auch wichtig, ne? Nicht nur Party und so. Ich wollte echt gute Musik machen und habe da viel investiert, sowohl an Geld als auch an Zeit, was ich eben mit Verdienen so beschaffen konnte. Ich habe bei der Müllabfuhr gearbeitet, ich habe im Supermarkt gearbeitet, als Schweißer gearbeitet, verschiedene Sachen. Und das Zweite war schon auch, ja, wie, da ist eine Party und ich bin nicht da, dann ist es keine Party.
Also schon auch so ein bisschen so das klassische Sex, Drugs, Rock'n'Roll?
Ja, war schon ein wildes Leben. Doch schon. Es hat auch Spaß gemacht, absolut, ja. Also muss man schon echt sagen, ja.
Hast du auch Hotelzimmer zertrümmert und so?
Nein, ich habe keine Hotelzimmer zertrümmert, aber das gab es, dass das von der ganzen Emotion her nach einem Konzert oder zu einem Ende-Konzert, das Konzert ist so ähnlich wie bei The Who, ja, wo die was von ihren Instrumenten kaputt. Ich habe mein Instrument nicht kaputt gehauen, dazu habe ich es zu sehr geliebt. Aber ich habe auch mal was umgestoßen, so, ne? Beim letzten großen Ritardando hat man mal was auf die Seite gekickt oder einen Stick irgendwo hingeworfen, so. Das können Leute, die das nicht, die es nicht kaum nachvollziehen. Also, wie kann man denn. Aber es ist so viel Energie und so viel
Dabei Dynamik. Haust du doch als Drummer die ganze Zeit ohnehin schon auf die Trommeln drauf.
Du hast dann schon anderthalb Stunden auf das Ding eingeprügelt. Meine Frau hat kürzlich mal ein altes Video gesehen und hat wirklich gesagt, meine Güte, prügelst du auf dieses Ding ein?
Gibt es alte Videos?
Aber so viel Energie war noch da. Es gibt alte Aufnahmen, ja.
Ja, okay. Ja, die würde man gerne, ja, es ist sehr schön, würde man gerne sehen. Mhm. Ja, okay, da hast du drin gelebt, dafür gelebt, du hast gejobbt, um dir dieses Leben so zu ermöglichen, als Rocker auf der Bühne, Lebensgefühl. Du hast dann ja einen Switch gemacht, man sieht dir das heute nicht unbedingt mehr so direkt an. Hast du sowas wie eine Bekehrung erlebt, so vom Saulus zum Paulus?
Mhm. Und tatsächlich verwende ich den Vergleich manchmal, ne? Also jetzt weniger Saulus, Paulus, das waren ja beides seine Namen eigentlich, aber so von der... das ist ja mehr so ein Begriff für seine Art und Weise, wie er dann lehrt und lebt und so. Und bei mir
also,
war das...
Also musst du kurz sagen, Paulus ist eine Person aus der Bibel, genau, die so eine große Wende erlebt,
genau,
hat.
Genau. Ja? Ich ziehe den Vergleich zu Paulus manchmal heran, um die Schlagartigkeit zu beschreiben.
Also bei mir war schlagartig bei dir?
Es gab tatsächlich, wenn man so will, eine Nacht der Bekehrung.
Ja. Okay, erzähl von dieser Nacht.
Ja. Der große französische Philosoph und Mathematiker Blaise Pascal, der beschreibt das auch. Und da finde ich mich ganz stark wieder. Also er schreibt auch so, auf einmal, Gott ist da. Ich dachte immer gar nicht, dass der da ist, aber er ist da. Und Jesus ist ganz wichtig. Lauter solche Dinge, die für mich immer Chiffren waren. Ja, so Sachen, wo ich sage, kann ich nichts mit anfangen, bedeutet mir nichts. Kirche, Glaube war für mich völlig bedeutungslos. Und auf einmal, innerhalb von wenigen Minuten, war es ganz klar, worum es da geht, zumindest in meinem Herzen.
Was ist da passiert?
Ja, ich lag im Bett, also mir ging es nicht so gut. Ich hatte schon lange als Rocker, war ich unterwegs und war wirklich müde, auch so im Herzen müde. Das kennen vielleicht manche Leute auch, so dieses, es geht nicht so richtig weiter und irgendwie, wozu lebst du? So, das waren nicht so meine Gedanken, die ich typischerweise vorher gehabt habe. Ich war 26, zarte 26.
Okay.
Und ich bin im Bett gelegen. Und ich weiß noch, ich war zu Gast bei meiner Mutter, die habe ich hin und wieder besucht am Wochenende. Und ich hatte drei Gedanken. Und ich hatte diese Gedanken nie zuvor gehabt. Und es hat mich nie irgendwie berührt. Aber in dem Moment dachte ich, du hast dich nie um Gott geschert. Es war dir immer wurscht. Das war mein erster Gedanke. Es war mir immer egal. Zweiter Gedanke kam direkt nächste Sekunde. Wenn es Gott aber doch gibt, dann bist du irgendwie lost, würden die jungen Leute heute sagen. Dann bist du echt im Eimer, weil du hast dich ja eigentlich selber wie Gott aufgeführt. So, ja? Immer Mittelpunkt, okay, immer dabei. Und der dritte Gedanke ist, wenn du lost, wenn du verloren bist, wenn du echt ohne Gott bist, dann hast du irgendwie auch keine Chance auf eine Hoffnung, auf das, was vielleicht noch kommt in deinem Leben und darüber hinaus. Also es war ein ganz, ganz schlimmes Gefühl, ein ganz tiefer Abgrund, der sich aufgetan hat.
Aber wie kommt es, dass dir plötzlich, du liegst im Bett, es ist einfach eine Nacht wie viele andere Nächte und dir schießen solche drei Gedanken in den Kopf, würde ich sagen, die schießen jetzt, sagen vielleicht viele mir so, nicht in den Kopf. Also wie kam das?
Ich kann das gleich nochmal sagen, ich glaube, ich habe zumindest eine Erklärung gefunden, aber der entscheidende Augenblick für mich in dem Moment war nach diesen drei Gedanken zunächst, dass ich gemerkt habe, ich komme alleine da nicht raus, also ich komme nicht zu Gott, auch wenn ich es jetzt will. Ich kann irgendwie nicht an ihn glauben. Ich kann das nicht, ja. Ich will das auch nicht. Ich habe auch keinen Bock darauf. Ich habe mir das ja auch nicht ausgesucht, diese Situation, über Gott nachzudenken. Und dann, ich kann es kaum erklären, ist so ein Name in meinen Gedanken aufgetaucht oder irgendwie auch im Raum. Ich bin ein bisschen vorsichtig, es zu erzählen. Sonst denken die Leute, das war noch mit Drogen und so. Nein. ich habe wirklich den Namen Jesus gefühlt und gespürt irgendwie so im Herzen und habe gemerkt, das ist ein Schlüssel. Und von dem Augenblick an habe ich angefangen zu glauben. Auslöser könnte, das weiß ich nicht, warum mir das auf einmal eingefallen ist. Also die Frage ist super. Habe mich das natürlich auch gefragt. Auslöser könnte gewesen sein, ich bin einmal ins Zimmer meines Bruders gelaufen, als ich in der wildesten Rockerphase war. So richtig mit wallender Mähne und allem, weil ich da schnell was rausholen wollte, weil wir bei meiner Mutter eben so ein Zimmer hatten, wenn wir zu Gast waren, wo wir übernachten konnten. Mein Bruders Zimmer war das öfter als meins. Ich war viel unterwegs. Geh da rein, lauf so ein bisschen um die Ecke und will irgendwas holen und auf dem Schreibtisch liegt sein Kalender und mein Bruder ist einfach schon als früher Teenie so sehr, sehr fromm gewesen.
Er ist inzwischen Pfarrer, ne?
Er ist evangelischer Pfarrer und es war mir völlig suspekt. Also was redet der von Jesus und das ist Quatsch, also so Unsinn, ja. Und in diesem Kalender, ich gucke so drauf mit aus dem Augenwinkel, ich lese nicht den Kalender meines Bruders, interessiert mich nicht, aber ich gucke drauf und lese Beten für und da stand mein Name.
Ach, okay.
Da stand mein Name.
Beten für Olli stand da.
Und ich sage, warum steht da mein Name? Und ich habe in dem Moment gedacht, was für ein Schwachsinn.
Der betet für dich.
Wieso betet er für dich? Also, das habe ich doch nicht nötig. Ich habe doch das coole Leben.
Aber hat es dich auch ein bisschen berührt?
Ich habe doch den Spaß. Nee, es hat mich gar nicht berührt. Ich fand das völlig albern und dumm und doof und habe mich auch ein bisschen komisch dabei gefühlt. Ich habe mich aber unglaublich im Herzen erwärmt und erfüllt gefühlt, als ich diese Nacht der Bekehrung hatte. Weil ich das Gefühl hatte, irgendwie hat mich mein Bruder zu Gott hingebetet. Es klingt ein bisschen komisch, aber man kann es fast so sagen. Also ich glaube, dass das miteinander zusammenhängt, aber ich weiß es natürlich nicht.
Okay.
Das gibt da schon auch manche Geheimnisse.
Aber du hattest jetzt nicht vorher die christliche Prägung und bist mal so ein bisschen ausgebrochen zum Rocker, warst nicht ständig in der Kinderkirche und schon 1000 Gottesdienste und immer irgendwelche Jesus-Geschichten gehört.
Nein,
du warst einfach Rocker und du warst, wie du warst, und dann kommt dir sowas in den Sinn in dieser Nacht.
Ja. Es ist sehr
drei
geheimnisvoll.
Gedanken.
Es ist sehr schön auch, klar. Mancher wünscht es sich vielleicht auch. Mir ist es passiert und seitdem würde ich mich wirklich als Christ bezeichnen.
Klingt trotzdem ein bisschen strange. Mhm. Also kann man nicht sagen, okay, er hatte vorher so ein bisschen einen Tick mit diesem Rumgerocke und vielleicht das eine oder andere drogenartige Stöffchen auch intus. Jetzt hat er halt so einen Religionstrip. Aber ist was anderes.
Tatsächlich bin ich auch gar kein Drogentyp gewesen. Ich hatte echt ein gutes Elternhaus bis zur Trennung meiner Eltern. Das muss ich schon sagen. Ich hatte eine gewisse Stabilität.
Solidität so ein bisschen mitgekriegt.
Ja, das war wirklich gut. Ja. Meine Eltern waren auch sehr liebevoll, als wir Kinder waren. Ich erinnere mich da gern dran. Meine Mutter lebt auch noch und wir haben einen sehr guten Draht. Es ist echt schön. Und das war damals auch so. Nur dann, als das anfing, so als ich 14, 15 war mit der Trennung, meine Eltern hatten die halt einfach ihre eigenen Probleme und ich war dann quasi von der Leine gelassen. Also mit Drogen war ich nicht so doll am Start, aber wir haben zeitweise unglaublich viel Alkohol getrunken, einfach um in Stimmung zu kommen. Und natürlich könnte man meinen, naja, jetzt hast du deinen neuen Alkohol oder dein Substitut, Ersatzgeschichte.
Irgend sowas Ersatzmäßiges.
Aber es hat gar nichts Rauschhaftes. Es hat so gar nichts Rauschhaftes.
Und ja auch nichts Sektenhaftes oder
nein,
sowas.
Nein, es hat überhaupt nichts Manipulatives. Im Gegenteil, alles, was in die Richtung geht, da bin ich ganz allergisch dagegen, weil ich hätte das nie gewollt. Ich hätte mir gewünscht, dass es Christenleute gibt, die so ähnlich wie mein Bruder auch so mal einen einstreuen nebenbei, ja, oder ein Kalenderchen, weiß nicht, ob er extra rumliegen lassen hat, ich glaube nicht, aber hat auch mal was gesagt, aber nie blöd irgendwie so. Schon, dass ich nachgedacht habe, aber nur kurz.
Okay.
Das hätte ich mir öfter gewünscht und so versuche ich heute auch zu sein.
Tja, heute bist du tatsächlich in der Kirche und im Raum der Kirche, in der Gemeinschaftsbewegung, also so in freien Werken, Vereinen und so unterwegs und bist Berater, so ein Start-up-Coach und stehst für Neugründung in Zeiten, wo es bergab geht mit der Kirche. Darüber reden wir gleich, aber vorher machen wir so eine kleine Entweder-Oder-Fragerunde. Mhm. Ich gebe dir zwei Alternativen. Du entscheidest dich für eine, legst eine dritte dazu oder wie auch immer. Es ist nicht alles super tiefsinnig, aber natürlich hat es manchmal Hintergrund. Okay, wir legen los. Ost oder West?
Ost.
Du wohnst im Osten jetzt.
Ich wohne in Magdeburg und ich liebe den Osten.
Aber du hast eine schwäbische Ehefrau, ne?
Ich habe eine in Baden geborene schwäbische Ehefrau, Bankkauffrau. Da hast du viel Geld, aber du kommst nicht ran.
Großartig. Sie ist Finanzministerin bei euch zu Hause.
Ja, total.
Ja, sehr schön. Herz oder Hirn?
Herz.
Würde ich auch sagen. So wie ich dich kenne, du bist ein Herzensmensch. Aber auch nicht auf den Kopf gefallen.
Nee, ich mag Hirn schon auch. Ich sage auch manchmal, wenn ich Gemeinden unterstütze in der Gemeindeentwicklung oder so, sage ich, der Herr hat das Hirn auch gegeben. Wir dürfen es auch einsetzen.
In der Tat, ja, ist auch. Verstand, eine Gabe Gottes.
Ja.
Okay, Harmonie oder Krawall?
Harmonie.
Morgens oder abends?
Morgens.
Bis früh aufstehen?
Ja, ne? Ja, ja.
Feuer oder Asche?
Feuer.
Leidenschaftlicher Typ.
Ja, ne? Unbedingt, ja.
Letzte Frage, bisschen provozierend. Lustig oder kirchlich?
Ich muss tatsächlich länger überlegen, als ich auf den ersten Drücker denke. Aber lustig ist schon gut, ne?
Ja, das Suggestive an der Alternative ist ja, dass kirchlich gleich langweilig wäre oder kirchlich gleich im Gegensatz zu lustig. Empfinden aber viele auch so. Kirche ist jetzt nicht die Spaßfirma, muss sie auch gar nicht sein, aber mit Freude hat es eigentlich schon zu tun. Mhm. Was lässt dich für die Kirche und im Raum der Kirche arbeiten?
Tatsächlich habe ich ja lange als Religionslehrer in Mecklenburg gearbeitet und da war genau das ein Statement der Schüler. Also langweilig und braucht man nicht und so. Also wenn sie überhaupt irgendwas zur Kirche sagen konnten. Darum fasst mich das auch an. Also das berührt mich.
Ja. Es ist ja auch nicht nur ein Klischee. Also es wird auch bestätigt.
Ist manchmal, leider nicht nur falsch. Also zumindest auch, was ich, bevor ich Christ geworden bin, mit zu tun hatte, fand ich immer langweilig. Das war nicht viel. Und auch jetzt begegnet mir manches, wo ich einfach auch denke, Mensch, ein klein bisschen mehr. Da kommen aber schnell auch Mahner, nicht? Und nicht immer zu Unrecht. gut, brauchen wir gar nicht das große Fass
aufmachen. Was begeistert dich an Kirche?
Genau, ich muss sagen, dass mich freut, dass es viele Aufbrüche gibt. Es gibt in der Landeskirche, in Freikirchen, in der Gemeinschaftsbewegung wirklich viele, viele Aufbrüche. Und das macht mir super viel Freude.
Die Schlagzeilen sind ja eigentlich erstmal andere.
Ja.
Die Kirche verliert in Scharen Mitglieder. Es gibt überhaupt in Westeuropa keinen Aufschwung des christlichen Glaubens, auch in Freikirchen nicht. Es gibt eigentlich eher einen Schwund.
Ja.
Warum ist das eigentlich so?
Das ist so, weil die Leute, die einst Rocker waren, auch nicht immer durch geheimnisvolle Bekehrungen schnell zum Glauben kommen, sondern meistens ja auf einem Weg. Irgendjemand hat vielleicht eine Neugier oder sowas und dann geht er schon mal irgendwo hin. Aber wenn es dann auch öd ist und er nicht berührt wird, dann geht er halt auch nicht mehr hin. Ich glaube, nach dem 11. September habe ich irgend so ein Interview gelesen, als die Anschläge auf die Twin Towers waren. Und da hat jemand gesagt, hinterher sind so viele Menschen in Gottesdienste gegangen. Und einer hat aufgeschrieben, ich fand nichts, was mich dazu hätte bringen können, wieder hinzugehen. Nichts.
Okay.
Und das hat mich sehr, sehr angefasst. Und ich habe gedacht, das darf nicht so sein. Das darf nicht so sein. Ich glaube, dass das ein Grund ist, dass Leute an vielen Stellen suchend sind sogar vielleicht. Oder neugierig. Oder einfach auch mal, naja, nicht in Zeiten, von wo man vieles ausprobiert, probiere ich mal, ich gehe in meinen Gottesdienst.
Mhm.
Und dann ist aber irgendwie doch nichts. Und da kann man jetzt auch nicht nur mit den Menschen die Schuld geben, die das machen, die oft viel Zeit und sehr sich selber investieren. Aber ich würde mir wünschen, dass wir ein bisschen mehr lernen von denen, wo eine Dynamik drin ist, weil die gibt es ja auch. Das wäre schön.
Menschenorientierter Gottesdienst, sodass ich Menschen. Du hast selber ja da einige Erfahrungen. Du hast in Parchim gearbeitet. Mhm. Also wir müssen kurz sagen, du hast eine theologische Ausbildung gemacht, du bist Referent, hast selber gesagt, Religionslehrer in der Gemeinschaftsbewegung. Das sind freie Werke, Vereine, die im Raum der Kirche arbeiten. Da bist du tätig.
Genau.
Und hast in Parchim gearbeitet, im Nordosten Deutschlands. Sachsen-Anhalt? Mecklenburg?
Mecklenburg.
Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg,
ja, halbe Stunde südlich von Schwerin.
So. Und da hast du eine Gemeinde angetroffen, die kurz vor dem Ende war. Da war nicht mehr viel los, ne?
Es gab 16 wirklich alte Leute.
16 alte Leute.
16 sehr liebe alte Leute. Aber ja, war das pralle Leben war es nicht.
So, und was ist daraus geworden?
Da ist ein geistliches Zentrum in der Region draus geworden. Und es gibt natürlich auch mal eine gute Entwicklung irgendwo in der Kirche. Haben manche Leute vielleicht auch schon mitgekriegt, hey, da ist Leben oder das ist ganz gut oder da kannst du mal hingehen oder so. Aber das gibt es in Mecklenburg nicht so sehr oft. Und das war vielleicht auch das Ungewöhnliche, dass wir wirklich viele Jahre gebraucht haben, aber dann so ein paar Schlüssel gefunden haben, wie man diese jetzt auch nicht in der Ostgesellschaft, in der Mecklenburger Steppe, tolle Landschaft, ja, aber geistlich schon auch.
Also kirchlich nicht viel los.
Mager, ja. Wie man da Leute neugierig macht und wie man ihnen die Fragen auch so ein bisschen, ne, wie man sie ins Fragen bringt.
Sag mal kurz, was ist daraus geworden? Es waren 16 Leute,
ja.
Wie viele sind sie jetzt?
Ja. Jetzt, als ich weggegangen bin vor fast 10 Jahren, hatte sich die Mitgliederzahl verdoppelt, weil die Gemeinden, das sind dann teilweise auch Vereine oder angeschlossen an den Verein und da wird man dann Mitglied. Aber es gab dann immer noch Gäste, also es gab in Mecklenburg da bei uns schon einen Gottesdienst, wo dann auch so 70 bis 90 Leute jeden Sonntag kommen. Und das ist für die Gegend, ist das sensationell viel.
Ist richtig viel, ja. Also hat sich vervielfacht im Grunde.
Ja.
Was ist jetzt der Schlüssel? Was hast du gemacht? Was habt ihr gemacht?
Ja, es gibt natürlich viele. Und eine ältere Dame hat mal in einem Seminar zu mir gesagt, haben Sie nicht ein Rezept, dass die Menschen kommen und hören? Und ich habe gesagt, nee, ich habe kein Rezept. Und ich glaube, es gibt auch keine. Aber es gibt schon ein Handwerkszeug. Ich nenne das gern Handwerkszeug. Mhm. Da ist auch in der Bibel so viel versteckt und in der Kirchengeschichte. Ja, es ist eigentlich gar nicht versteckt.
Kannst du das andeuten? Was ist das Handwerkszeug?
Also wenn ich es andeuten müsste, würde ich am ehesten mal so 3-4 Sachen nennen wie, es geht immer darum, auch so zu sprechen, dass die Menschen es verstehen.
Mhm.
Wie sehr sprechen die Menschen in der Bibel so, dass die Leute, die sie damals umgeben, verstehen? Ja, sorry. Und das ist sicherlich ein Schlüssel, ja. Das ist bei Jesus ja auch so. Manches ist dann geheimnisvoll, wenn er Geschichten erzählt, manches ist ganz einfach. Ganz
kann man,
klar.
Kann man verstehen. Ja,
und so geht es durch die Geschichte auch. Ne? Die großen Prediger, wo einfach auch, das waren ja oft einfache Leute, waren aber Leute, die einfach gesprochen haben,
okay.
Verstanden.
Verständlich sprechen.
Ein so ein Ding. Ich glaube, auch aus der Erfahrung sagen zu können, schon vor 20 Jahren und noch mehr in Mecklenburg war auch das Ambiente wichtig. Mancher sucht bewusst eine ruhige, stille Kirche mit einer Bank, wo er in aller Abgeschiedenheit sitzen kann. Aber die meisten Leute möchten doch eher einen Raum haben, wenn sie eine Frage haben, wo es um Leben und Glauben geht, wo man ungezwungen sitzt, wo man gemütlich sitzt, wo man vielleicht ein Käffchen hat und wo es einfach eine warmherzige Atmosphäre ist. Mhm. Das zieht Menschen an.
Also statt Kirchenbank eher Café, oder?
Also Atmosphäre angepasst auch ein bisschen tatsächlich an das, wo fühlen sich Menschen heute wohl und reden gerne über ihr Leben und hören auch gerne zu. Beides. Das ist sicher ein Schlüssel. Und dann gibt es allerlei so biblische Insider. Ne? Gibt es eine Vision? Habe ich ein Bild? Habe ich eine Idee? Gibt's? Achte ich ein bisschen darauf, wo ich bin? Also wenn manchmal auf dem Land die Älteren dann sagen, wir möchten gerne die jungen Familien. Da leben aber gar keine jungen Familien. Dann sage ich, wird schwierig. Also wie wäre es denn, wenn ihr Leuten begegnen möchtet, die in eurem Alter sind? Mhm. Oder die,
für die, die da sind.
So, also können wir da sein für die, die uns umgeben? Und das sind alles nochmal so Handwerkszeug.
Jetzt ist Käffchen ein gutes Stichwort, was du gerade gesagt hast. Coffee and Church ist nämlich auch so ein Programm, so ein Konzept, das du mitentwickelt hast und auch praktiziert hast. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, ganz gefährlich, ne? Von Programm und Konzept zu reden.
Ja,
schrillen
okay.
Manche Alarmglocken, aber es ist ein gutes Programm. Und ein gutes Konzept. Gibt's auch.
Ist auch ein Stück Erfahrung. Ne?
Finde ich, ja. Und vielleicht ist es auch eher ein Format. Ne? Also so ein Format, eine bestimmte Art und Weise zu sagen, so gestalten wir. Es geht tatsächlich nur um drei Elemente. Zu sagen, lasst uns einen schönen Raum machen. Ein bisschen wie ein Kaffee.
Kaffeehausatmosphäre.
Im Gemeindehaus, Kaffeehausatmosphäre. So nennen wir es auch in Magdeburg. Mhm. Machen wir das auch. Lasst uns einfach zu den Menschen sprechen in Form, also wir nennen es nicht mal Predigt, sondern Input oder Austausch oder so mit auch mal interaktive Elemente, aber auch so, dass man nicht teilnehmen muss, dass man auch ganz hinten stehen kann oder sitzen kann, ohne dass man gleich sich äußern muss.
Nicht manipulativ, sondern das Gegenteil, dialogisch, ein Angebot.
Die Leute merken es sofort, wenn das manipulativ ist und verlassen den Raum. Dann merkst du gleich, hier stimmt was nicht, wir haben uns vergaloppiert und das ist auch gut so. Das darf es nicht sein.
Okay.
Zweite Element, also auch mal ein bisschen interaktiv, gerne mit dem Handy oder so. Mhm. Dann kann man schön auf einer Leinwand was abstimmen oder man kann Gesprächsrunden anbieten, hinterher Austausch. Auch, wir haben auch immer, ich nenne das gerne Jesus-zentriert. Bisschen komisches Wort, aber ich mag das. Also wir reden wirklich über das, was Jesus getan hat. Und eigentlich hören die Leute im Osten das gerne. Die hören gerne zu.
Es geht gar nicht so sehr um Kirche und um so, sondern es geht um Jesus.
Ja, sind auch gar nicht so vorurteilsbeladen, weil ja auch gar nicht so viel Geschichte vorher war.
Ja,
das ist manchmal auch ein Vorteil.
So,
das dritte Element ist tatsächlich, dass wir jetzt in Magdeburg machen andere auch einen Tick anders, aber für uns ist die Musik auch sehr wichtig. Musik berührt viele Leute, junge Leute und wir versuchen eine gute zeitgemäße Musik zu machen. Zeitgemäß heißt aber auch, wir spielen vielleicht ein altes Lied im modernen Gewand. Gibt's auch.
Mhm.
So, die drei Elemente. Mehr ist es nicht. Wir haben da nichts was Neues erfunden. Es ist kein großer Aufwand. Du brauchst auch nicht hunderte von Mitarbeitern. Es ist aber konsequent in diesen drei Elementen.
Mhm.
Da werden nicht 100 Kompromisse gemacht, sodass wir uns zum Schluss wohlfühlen.
Und da bist du jetzt, da lebst du jetzt in Magdeburg.
Genau.
Und da macht ihr Coffee and Church. Und auch das ist etwas, was floriert, was Menschen anzieht. Du hast das in Parchim erlebt bis vor 10 Jahren. Jetzt Magdeburg, Coffee and Church. Und du bist viel unterwegs in ganz Deutschland und ein bisschen drüber hinaus, um als Start-up Berater, Coach, Gemeinden, Initiativen zu begleiten, damit sie ähnliche Wege gehen und Dinge ausprobieren. Zündet das? Was erlebst du so?
Muss einmal tief durchschnaufen.
Ja,
das mitunter. Und ich staune, weil ich es fast 10 Jahre mache jetzt. Es bewegt sich mehr und es zündet mehr, als ich dachte.
Es gibt so eine Mischung zwischen Frust und Wunder, ne?
Wenn
du so durchatmen
musst. Es gibt auch im Gemeindegründungsbereich viel Gutes. Es gibt bei der Landeskirche inzwischen gute Programme. Richtig auch mit, Mensch, wir wollen auch irgendwo was gründen, was neu starten. Ein Start-up, hast du vorhin gesagt. Das gibt es in der Gemeinschaftsbewegung, also meinem Zuhause. Das gibt es in Freikirchen. Einzelne Leute gründen was in ihrem Wohnzimmer und lassen sich dabei theologisch dann auch beraten oder begleiten. Also es gibt da viel. Und auch in diesem, was wir gerne Neubelebung nennen, so die Gemeinde neu beleben. Ist ein toller Ausdruck eigentlich, ne? Da passiert auch einiges, wenn man das Handwerkszeug auch ein bisschen ernst nimmt. Wir haben bei Coffee and Church kürzlich mal, es gibt immer einen, der zählt, damit man das ein bisschen festhält, was ist da. Mhm. Nicht, dass man sich vormacht, oh, wir haben ja so viele Leute und in Wirklichkeit sind es gar nicht so viele. Und er hat gesagt, heute waren nur 100 da. Mhm. Und das ist für den Osten phänomenal.
Ja, ist ein Träumchen für viele Pfarrer auch.
Für viele im Westen ein Träumchen.
In ganz normalen Gemeinden.
Und ich höre,
Sonntagmorgens Gottesdienst.
Ja. Ja, und ich höre das auch aus anderen Landesteilen immer wieder. Nicht nur bei Coffee and Church, sondern bei liebevoll gemachten Formaten, wo wir den Menschen auf Augenhöhe begegnen, nicht manipulativ, fröhlich und tiefsinnig, an so vielen Orten. Und das ist total, also Hoffnung weckend und Mut machen.
Total. Olli, wir müssen kurz ein kleines Geheimnis lüften. Du bist bei Hoffnungsmensch und du lebst in Magdeburg. In Magdeburg wissen die treuen Hoffnungsmensch-Hörerinnen, Hörer, Zuschauende, dass Kira Geis hier schon mal zu Gast war und auch in Magdeburg lebt. Und tatsächlich habt ihr beiden ja ein ganz besonderes, man kann schon sagen, ein exklusives Verhältnis. Was ist deine Beziehung zu Kira?
Ja, Kira ist viel bei uns zu Hause. Also sie ist viel bei meiner Frau, zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin, weil sie eine Wohnung um die Ecke hat. Mhm. Aber das wird nicht mehr lange dauern. Sie kannte meinen Sohn schon länger und da ist eine Verlobung gefeiert worden. Und
guck an.
Jetzt geht's.
Ich will mal so, meine Damen und Herren, hier steht der künftige Schwiegervater von Miss Germany 2023.
Ja.
Ja, auch nett. Ja, kleine Randnotiz.
Ich finde großartig dieses Thema, was Kira bewegt und wie sie das macht. Das ist schon wirklich schön. Ja, klasse. Und wenn sie denn meine Schwiegertochter wird, dann...
Und irgendwie passt das ja auch zusammen. Wer nochmal in die Folge reinhört und jetzt dir begegnet, Marc, da gibt es auch so ein paar Dinge, die zusammenpassen. Aber Olli, ich will nochmal ansprechen, wenn wir schon so beim Persönlichen sind. Ich habe das vorher schon angedeutet. Deine Frau, Claudia... hatte eine Krebserkrankung, eine schwere Krebserkrankung. Mhm. Und jetzt bist du so ein Hoffnungstyp, der durch die Lande reist und der viel reist auch, ja, der etwas in Bewegung setzt. Und jetzt kommt so ein Schlag, so eine Krise, da kann persönlich die Hoffnung doch plötzlich verdunsten. Wie ging das euch? Mhm.
Tatsächlich eine im Grunde so mit Jahresfrist tödliche Diagnose, also sehr, sehr ernst. Und von Diagnose bis so die ersten Tage, bei mir waren es so etwa 2 Wochen, ist es schon wirklich absolut die Grenze so dessen, was man aushalten. Ich weiß es nicht, ne? Also noch was Schärferes oder Schlimmeres habe ich bis jetzt nicht erlebt. Und da war schon viel Tränen, Dunkelheit. Ich erinnere mich nachts, dass ich manchmal aufgewacht bin und wie so geschrien habe. Ich habe nicht geschrien, ich war ganz wach. Aber ich habe wirklich so, mich hat es fast zerrissen. Ich staune immer noch darüber, wie intensiv, aber auch in der akuten Zeit und dann auch mit den Wochen und Monaten, das, was man so lehrt, was ich so auch predige, ne, bitte jetzt ganz positiv verstanden, den Begriff, wie das wirklich trägt. Also das hat mir so viel Hoffnung gemacht, es hat mir so viel Mut gemacht, meiner Frau auf eine ganz andere Art als mir, aber auch.
Ihr musstet ja damit rechnen, dass sie stirbt.
Ja.
Ne? Jahresfrist, was du gesagt hast, heißt, in einem Jahr wird sie nicht mehr leben.
Möglicherweise.
Das war so die Ansage der Ärzte.
Ja.
Zumindest damit müsst ihr rechnen.
Damit müssen wir rechnen, genau. Die haben das nicht so gesagt, aber dass wir damit rechnen müssen. Mhm. Ja, das war auch von der Zweitmeinung her, wir haben eine zweite Meinung eingeholt.
Bestätigt.
War das bestätigt, ja.
Hattet ihr Angst?
Ich hatte keine Angst. Ich war unwahrscheinlich traurig, weil meine Frau und ich eine sehr, sehr enge Symbiose haben. Wir haben eine sehr, sehr tiefe Seelenverwandtschaft, eine sehr tiefe Beziehung einfach, so eine seelische Verbindung. Die ist einfach herrlich und wunderbar und sehr, sehr schön. Und ich war furchtbar traurig, dass das enden könnte in naher Zukunft. Ich habe, als ich die ersten Wochen damit unterwegs war, echt, meine Frau hat sich richtig ein bisschen Sorgen um mich gemacht. Aber es ging recht schnell zu sagen, Moment, Alter, es geht jetzt nicht zuerst um dich und deine Befindlichkeit. Du darfst auch jetzt leiden und klagen und Gott sagen, so ein Scheiß, ich will das nicht, habe ich auch gemacht. Aber jetzt sei für sie da. Und dann war gerade Corona, ganz frisch aus dem Nirgendwo geplumpst. Und damit waren meine ganzen Reisetermine abgesagt.
Und du hattest Zeit und konntest
Corona
da sein.
Corona war für manche Leute wirklich blöde. Für mich war es genial, weil wir zusammen durch die Chemo, durch die Operation, ich war komplett da. Und wir haben uns gefragt, wie machen das bloß alte Leute, wenn die alleine sind? Mhm. Wir haben echt überlegt, ob wir irgendein Netzwerk ins Leben rufen.
Aber Olli, ist schon so, ja. Ich kenne dich ja ein bisschen, wir kennen uns so ein bisschen. Du bist schon einer, wie du das beschrieben hast, dass Claudia und du ihr ganz eng verwoben seid auch. Und ich täte mir tatsächlich schwer, dich vorzustellen ohne deine liebe Frau, weil du immer wieder mit dem, was du bist, wer du bist, da schwingt sie immer mit, die Schwäbin, die für die Finanzen, die aber auch dein Leben mit organisiert, ihr miteinander einfach so eine Symbiose lebt. Ja. Und wer wärst du ohne sie? Das ist ja einerseits Sorge um sie, aber auch Sorge um dich, weil sich alles ändern würde. Es wäre alles anders.
Das trifft sehr gut den Schmerz. Und es gab zwei Schlüssel, mit denen wir, glaube ich, da so ein bisschen durchgekommen sind. Und das ist schon wirklich unser Glaube, der uns getragen hat. So, und es haben unglaublich viele Leute gebetet. Das ist auch schön. Claudia hat irgendwann gesagt, weißt du, ich kann auch zu Jesus gehen. Hm. Also sie hat das so losgelassen. Nicht leichtfertig. Das war, glaube ich, ganz schön hart erkämpft oder durchlitten oder errungen. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Aber das war für mich wohltuend zu sagen, sie hat die Hoffnung, dass noch was kommt. Mhm. Und das tut mir gut. Und das zweite Schlüsselchen, wenn man so will, war, nach vielen Monaten hatte ich das Gefühl, wenn sie gehen muss, kann ich sie auch gehen lassen. Also ich will nicht ohne sie leben, aber ich kann ohne sie leben. Und das ist ein großer Unterschied. Ob es um meinen Willen geht und das, was ich will, dann sage ich, lass uns bitte zusammen 103 Jahre alt werden, in fröhlicher, frischer Gesundheit, strahlend und mit ganz viel Geld auf dem Konto. Ja. Das ist mein Wille.
Ja.
Aber darum geht es nicht. Also ja, und vieles davon ist auch gar nicht schlimm, sich Dinge zu wünschen oder auch gemeinsam zu tun. Auch mal Dinge zu genießen, die einfach da sind. Aber es geht in erster Linie um was anderes, um ein Vertrauen auf Gott, um eine Hoffnung. Wirklich ist unser Thema hier. Und das ist stärker als jeder Wunsch. Diese Erkenntnis ist auch nicht schnell und einfach gekommen, aber sie war irgendwann da. Ich kann meine Frau auch hergeben. Es gibt einen Ort, wo es noch schöner ist als bei mir. Und das ist wirklich im Himmel, wie wir
und
so
sagen. Das ist natürlich eine Glaubenssache. Allein wie du sagst, dass Claudia sagt, ich bin auch bereit, zu Jesus zu gehen. Sie sagt nicht zu sterben, einfach so, sondern da drückt sich eine Hoffnung aus, eine Erwartung. Und die ist nun mal von Glauben geprägt.
Ja.
Claudia, deiner Frau geht es heute richtig gut wieder, ne?
Tatsächlich, die ganze Behandlung hat ein Jahr gedauert. Und sie ist seit über 3 Jahren ohne Befund, ja.
Gott sei Dank.
Sehr, sehr schön. Wir sind sehr dankbar. Ja.
Olli, es gibt eine kleine Rubrik in diesem Podcast, die heißt Hoffnungslose. Neben dir steht ein Glas. Ich bitte dich, das mal herzuziehen. Und darin sind lauter Lose mit Sprüchen, Sätzen zum Thema Hoffnung. Die Bitte ist, zieh eines raus.
Ich brauche da mein Augenglas.
Und kommentiere mal. Ja, wenn die Rocker älter werden, dann brauchen sie die Brille. Kannst du es lesen?
Ein Zitat von Henrik Ibsen.
Schau an.
Wo Leben ist, da darf auch Hoffnung sein.
Das war's schon.
Wo Leben ist, da darf auch Hoffnung sein. Es ist eigentlich der Satz, der unter dem steht oder über dem steht, was ich gerade erzählt habe, oder? Mhm. Kommt mir das nur so vor?
Nee, finde ich schon. Also,
ja.
Es ist ja so, Leben ist da, wir alle leben. Ja, wir sind Lebewesen. Und wenn das Leben nicht mit Hoffnung verbunden ist, also dass auch künftig Leben sein wird, dann ist das Leben immer im Schatten. Dann ist da doch etwas, was... Dann ist die Vergänglichkeit so das, was das letzte Wort ausmacht.
Und mein sehr, sehr, sehr lieber und geschätzter Bruder, dem ich nach meiner Bekehrung, bin ich nach Tübingen gefahren, wo er gerade Theologie studierte.
Ja.
Und bin ihm in den Arm, wir sind uns in den Arm gelegen. Ich habe ihm von meiner Bekehrungsnacht erzählt und wir haben gelacht und geweint. Das war großartig. Er hat in der schweren, schweren Zeit, wo meine Frau wirklich sehr, sehr krank war, einmal zu mir gesagt, du im Psalm 23, den vielleicht auch viele kennen, der Herr ist mein Hirte, der ist ein recht bekannter, so ein bekanntes Bibelwort, ja. Da steht, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, also in diesem, ja, und er sagt,
dunklen
da steht
Tal.
Tal der Todesschatten.
Mhm.
Und das haben wir gespürt, dass dieser Todesschatten irgendwie um und über uns ist. Und wir haben aber auch die Hoffnung gespürt. Also es war noch Leben da Ja. Und bei Gott bleibt irgendwie immer Leben da. Und das haben wir gemerkt, auch im Tal der Todesschatten. Also schön.
Aber vielleicht sagen manche auch, Olli, wenn ich dir so zuhöre, das klingt schön, das klingt auch gut. Und ich wünschte mir das auch, das sagen zu können. Ja, ich gehe zu Jesus oder es gibt den Himmel, aber ehrlich gesagt, ich glaube auch nicht an Rotkäppchen, das ist eine schöne Geschichte, aber es sind eben doch schöne Geschichten. Wie wird das plötzlich, wie kann das eine Kraft gewinnen? Wenn ich jetzt ein Heide bin, einfach einer, der nicht glaubt, wie sagst du mir, wie fange ich das an zu glauben? Wie kann das wachsen, wenn mir es nicht ins Hirn schießt wie dir bei Nacht?
Ja.
Wie kann ich anfangen?
Ja.
Wenn ich das mal will, aber ich weiß nicht wie.
Ich fand die wenigen Leute, denen ich begegnet bin, als ich noch ein Heide war, immer irgendwie gar nicht beeindruckend, aber ich hab mich darüber gefreut, wenn ich erzählen durfte. Also wenn irgend so ein Lehrer, von dem ich mal hörte, der glaubt irgendwie an Gott, ich hatte so einen Lehrer, wenn der irgendwie einfach akzeptiert hat, wie ich bin, obwohl ich sehr, sehr wild und noch viel extrovertierter war als heute, als Jugendlicher, als junger Erwachsener, mich hat erzählen lassen, mir zugehört hat und mich akzeptiert hat, wie ich bin. Das ist so ein Schritt. Menschen zuhören, ein Ohr für sie haben. Es war ganz bestimmt eines der offenen Geheimnisse von Coffee & Church.
Aber wenn ich jetzt frage, Olli, wie kann ich glauben?
Ja.
Wenn ich dir jetzt zugehört habe und sage, was kann ich jetzt machen? Was sagst du mir?
Ja. Ich und also das Team und ich und die Menschen, bei denen ich das erlebe, ermutigen Menschen zu sagen, du kannst an ganz vielen Stellen anfangen zu suchen oder dich auszustrecken. Nicht jeder ist ein Typ, der die Bibel aufschlägt und liest und das irgendwie spannend findet. Aber es gibt welche, die lesen in der Bibel und finden es gleich großartig.
Sollte ich machen.
Ja, ich kann das empfehlen. Das ist wirklich ein Weg. Also die Bibel ist echt gut. Ist wirklich gut. Ich habe in der Bibel mal gelesen, als ich kein Christ war. Ich fand es, also war mir ein Buch mit sieben Siegeln. Also ich fand es unmöglich. Gleich wieder weg. Als ich zum Glauben gekommen bin, am nächsten Morgen habe ich meine Mutti gefragt, haben wir eigentlich eine Bibel? Sie ist fast in Ohnmacht gefallen, weil sie kannte mich so nicht. Sie kannte meinen Bruder so. Und ich habe mehr verstanden, einfach weil da irgendwas mir das aufgeschlossen hat. Aber Bibellesen kann ein Zugang sein. Ich würde immer die Nähe von Christenmenschen suchen, die mir sympathisch sind. Also ich würde dir empfehlen, wenn du mich fragst, was kann ich denn machen? Ich sage, gibt es irgendwo eine Versammlung von Leuten? Gibt es einen kleinen Kreis in einem Haus, wo du dich irgendwie wohlfühlst oder wo jemand freundlich zu dir ist und du merkst, da hat jemand ein Ohr und du kannst erzählen?
Wahrscheinlich, ehrlich, wenn du das so sagst, würde ich sagen, so Coffee and Shirts könnte mir am ehesten gefallen. Ich kriege einen Kaffee, ich kriege vielleicht so einen Impuls. Ich werde aber nicht zugetextet, ich kann auch wieder gehen.
Ja, total. Und die meisten Leute werden ja auch mitgebracht. Das ist ja auch gerade das Niederschwellige, dass Christen endlich ein Format haben, wo sie sagen, da kann ich jemand mit reinnehmen. Und ich habe auch mal eine Jugendliche kennengelernt in Mecklenburg damals, die habe ich gefragt, ich frage das gerne Leute. Also genau, was du jetzt gefragt hast, frage ich auch, wie hat es denn bei dir angefangen? Was haben denn Menschen getan? Und sie hat gesagt, gar nichts. Ich habe einfach angefangen, mit Gott zu reden. Und ich hatte das Gefühl, der antwortet. Es ist ja eigentlich eine Form von Gebet. Also sie hat angefangen zu reden und irgendwann das Gefühl gehabt. Und dann kam sie in den Jugendkreis. Ja,
man nennt es auch Beten.
Man nennt es auch Beten.
Ja.
Kann ich empfehlen.
Tja, Olli, zum Schluss unseres Gesprächs. 3 Satzanfänge.
Ja.
Und ich bitte dich, diese Anfänge zu vollenden.
Gerne.
Vom Lebensgefühl Rock'n'Roll will ich mir bewahren.
Die Wildheit. Ich liebe die Wildheit des Rock'n'Roll bis heute.
Die Kirche hat Zukunft, wenn sie
das einfache Handwerkszeug ganz neu lernt und lebt und sich nach Jesus ausstreckt.
Der größte Schatz, den ich für die nächste Krise meines Lebens habe, ist
wirklich Jesus. Ich weiß, wie komisch das für Leute klingen muss, die nicht glauben. Für mich hätte es sehr, sehr komisch geklungen damals. Ich hätte es sehr abstrus gefunden. Aber ich kann es nicht anders sagen. Jesus tut mir sehr, sehr gut.
Ich wünsche dir, dass dir Jesus weiter gut tut und dass es dir gut geht und dass du anderen auch gut tust. Danke, dass du da bist.
Danke auch.
Gottes Segen als Hoffnungsmensch. Und das wünsche ich euch auch. Gottes Segen. Ich wünsche euch eine Hoffnung, die euch trägt. Immer ein kleines Stück Himmel im Herzen. Und wenn ihr mögt und noch ein bisschen Inspiration sucht, dann klickt doch mal rein auf hoffnungsmensch.de. Da gibt es mehr zu hören, zu lesen, sogar ein Buch zu lesen. Und in all dem, was eure Wege auch bringen werden, seid behütet. Viel Freude beim Weltverändern.